ARD.
Ich spiele auch nicht Lotto, ich bin kein Hellseher. Wir führen Gespräche, das sind bis jetzt auch sehr gute Gespräche, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
Kein Lotto, keine Hellseherei, aber auch keine Einblicke in die Sondierungsgespräche von Robert Krumbach, dem Brandenburger BSW-Chef. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24, in dem wir natürlich auf die laufenden, streng geheimen Sondierungsgespräche von SPD und BSW nach der Brandenburg-Wahl schauen wollen, aber auch auf die nahende konstituierende Sitzung des Brandenburger Landtags nächste Woche. Mit der Frage, wird's ähnlich chaotisch wie zuletzt in Thüringen? Außerdem analysieren wir, warum Berlin dem Fachkräftemangel in der Medizin bei den Ärztinnen und Ärzten nicht beikommen kann. Das alles heute in der Spreepolitik mit Sebastian Schöbel. Und damit gehen wir direkt nach Potsdam, wo mein Kollege Thomas Bittner aus der landespolitischen Redaktion des RBB sitzt. Grüß dich, Thomas.
Ja, Gruß aus Babelsberg.
Wir haben Herrn Krumbach schon gehört, er will nichts darüber verraten, wie die Sondierungsgespräche zwischen SPD und BSW laufen. Hat sich die SPD da auch weitgehend dran gehalten?
Absolut. Wir wissen ja nicht mal, wie oft sie sich bisher getroffen haben. Also wir haben, wir schauen uns ja auch ein bisschen in der Stadt Potsdam um und sehen ja, wo bestimmte Limousinen parken. Wir haben zwei Treffen festgestellt, aber uns sagte man, dass es schon mehrere Treffen gegeben habe. Vielleicht gibt es auch noch klandestine Untergruppen, die sich treffen, das weiß man ja nicht. Es funktioniert offensichtlich, diese Verabredung des Stillschweigens. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen der erste Lackmustest der SPD gegenüber dem BSW zu gucken, na, funktioniert das, wenn wir hier Stillschweigen vereinbaren bis zum Ende der Sondierung. Wird da irgendwas durchdringen oder kann man sich auf die andere Seite verlassen?
Die Zahlen bei der BSW sind ja überschaubar, was das Personal angeht. Also so viele sind da ja jetzt auch gar nicht mit am Tisch, ne? Und man kennt sich ja wahrscheinlich auch schon.
Ja, es ist interessant. Wir wissen ja nicht viel über den Inhalt der Sondierung. Tatsächlich wird da nicht viel verlauten, also kann man nicht viel hören. Aber wenn man sich diese Sondierungsdelegation sozusagen anguckt, die das BSW da immer zur SPD schickt. Man hat sich öfter im Regine-Hildebrand-Haus getroffen, das ist die SPD-Landeszentrale, also man lässt kommen bei der SPD und dann kommt also auch von BSW Robert Krumbach, den man als Sozialdemokrat in Brandenburg schon kennt, weil der war 40 Jahre lang SPD-Mitglied schon, bevor er zum BSW gegangen ist. Und Dietmar Woidke hat im Wahlkampf ja öfter mal gesagt, der ist doch länger in der SPD als ich. Also sozusagen, das ist sozusagen jemand, der kommt ja aus dem Kern der Brandenburger SPD, kennt sie. Dann gibt es jemanden wie Detlef Tabbert, das ist der Bürgermeister von Templin, der bei der Linken vorher war. Der kennt sich zum Beispiel bei Kommunalpolitik und Zahlen doch ganz gut aus. Ein Strausberger Anwalt, Nils-Olaf Lüders, der auch bei der Linken war, aber eben auch vertraut von Sarah Wagenknecht, Stefan Roth, der ihr Wahlkampfbüro oder Wahlkreisbüro ja auch mitgeleitet hat, oder Friederike Bender, die eigentlich ihre politische Karriere in der Kommunalpolitik bei der Linken in Schöneberg begründet hat und jetzt die stellvertretende Bundesvorsitzende ist. Da fragt man sich, warum sitzt die eigentlich in der Sondierungskommission? Die hat ja mit Brandenburg nicht so viel zu tun. Ja, sie ist die stellvertretende Bundesvorsitzende. Also auf diese Weise sitzt natürlich auch Sarah Wagenknecht mit am Tisch, obwohl Sarah Wagenknecht nicht mit am Tisch sitzt.
Aber sie saß mit Herrn Woidke zusammen. Von dem Treffen haben wir aber hinterher auch nicht wirklich was erfahren, also Inhaltliches.
Na, immerhin, wir konnten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ja eine gemeinsame Stellungnahme von Mario Vogt aus Thüringen, Michael Kretschmer aus Sachsen und Dietmar Woidke lesen. Wer weiß, ob das schon mal in diesem Gespräch, das in der Berliner Landesvertretung von Brandenburg stattgefunden haben soll, vielleicht schon mal Thema war?
Okay, aber es ist jetzt also diese Befürchtung, dass sich Sarah Wagenknecht von außen sehr intensiv in diese Sondierungsgespräche einmischt, das hat sich zumindest jetzt erstmal nicht bewahrheitet, nach allem, was wir wissen.
Nein, aber wie gesagt, es sind Vertraute von Sarah Wagenknecht in der Sondierungskommission. Wie gesagt, Stefan Roth war der Beauftragte von Sarah Wagenknecht oder vom Bundesvorstand für den Aufbau der Landesverbände im Osten. Und das war ja die wichtigste Geschichte, die in diesem Jahr politisch für das BSW stattgefunden hat. Drei Landesverbände so aufzubauen, dass sie einen Wahlkampf bestehen können und dass sie am Ende mit sehr guten Ergebnissen in den Parlamenten sitzen. Also der ist eng vertraut mit Sarah Wagenknecht und wie gesagt, Friederike Bender, die stellvertretende Bundesvorsitzende.
Gibt es denn irgendeine Art von Zeitplan, wo wir mal sagen können, also ungefähr so in dem Zeitraum wird dann eine Entscheidung darüber fallen, ob tatsächlich auch Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden.
Ja, anders als in Sachsen, wo man sich für Sondierungen sehr viel Zeit nimmt und sich sehr oft trifft. Aber in Sachsen ist es ja so, da müssen ja auch drei Parteien zusammenkommen. In Sachsen ist es ja auch eine Konstellation CDU, BSW und SPD. Also das ist ja auch nochmal richtig kompliziert. Ist man, glaube ich, in Brandenburg schon unterwegs in Sachen, wir müssen jetzt irgendwann dann mal zum Punkt kommen. Also irgendwann ist der Punkt bei Sondierungen auch erreicht, wo man sagt, okay, es ist jetzt genügend Gemeinsamkeit da, dann müssen wir aber jetzt auch in Koalitionsverhandlungen gehen oder es hat keinen Sinn, dann lassen wir es bleiben, dann ziehen wir das jetzt aber auch nicht in die Länge. Also gebe ich jetzt mal eine Vermutung ab. Ich würde sagen, in den Herbstferien gibt es die Entscheidung. Also gibt dem ganzen Team da noch anderthalb, zwei Wochen. Meine Vermutung ist, mitten in die Herbstferien platzt dann die Entscheidung.
Ja, sehr schön. Ich werde dann nicht da sein, ich werde im Urlaub sein, aber für alle, die dich, dann Dienst da. Haben, herzlichen Glückwunsch. Glaubst du denn tatsächlich, dass das größte und schwierigste Thema für diese Sondierungsgespräche und dann auch hinterher für die Koalitionsverhandlungen einfach das Thema Ukraine, Krieg, Verhältnis zu Russland, Verhältnis zu den Sanktionen, die mit denen Russland belegt wurde, dass das der Knackpunkt sein wird, weil alle anderen Themen, da glaube ich, kommen BSW und SPD sehr viel leichter zusammen.
Das glaube ich schon, dass bei inhaltlichen Sachen, vielleicht ist man gar nicht zu den inhaltlichen Themen schon vorgedrungen, das ist dann vielleicht auch Thema für Koalitionsverhandlungen und da ist man ja auch nicht so weit auseinander. Aber dieses Thema, und das ist natürlich auch ein bisschen absurd, da streitet man sich jetzt über die Formulierung, die vielleicht am Ende in der Präambel des Koalitionsvertrages, im Vorwort quasi, wenn man sich quasi die Weltlage nochmal so vor Augen führt, da wird das dann eine Rolle spielen. Die Frage ist ja, ob sich mit so einer Präambelformulierung Sarah Wagenknecht zufrieden gibt oder ob sie nicht dann konkrete Handlungen in einen Koalitionsvertrag geschrieben haben will, wie man denn die Forderung beispielsweise nach Waffenstillstand, nach Verhandlungen, nach Ende von Waffenlieferungen, nach Nichtstationierung von amerikanischen Raketen, nach Ende von Aufrüstung, wie sie sich das konkret vorstellt. Das sind alles ja keine Themen, die eigentlich in der Landespolitik eine Rolle spielen und daran kann es ja auch irgendwie scheitern, wenn man sich darüber nicht einigt. Man hört, dass es auch zwischen den BSW-Delegationen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg auch immer hin und her Gespräche gibt, weil offensichtlich diese Formulierung wird ja dann in allen drei Ländern ähnlich sein müssen, wenn man tatsächlich zum Zuge kommen will. Und das ist sicherlich dann schon der Knackpunkt. Über alles andere kommt man vielleicht dann schneller zu einer Einigung.
Aber dass die Sondierung, die sehr lange dauert, wie du gesagt hast, in Sachsen, eventuell dann auch die in Brandenburg so ein Stück weit blockiert, weil das BSW dann mit der Chance auf Regierungsbeteiligung in drei Bundesländern gleich vom Start weg natürlich auch irgendwie so ein Stück weit Einheit oder Kohärenz quasi darstellen will, dass das dann hier in Brandenburg alles in die Länge zieht, weil die sich in den anderen beiden Bundesländern da noch nicht irgendwie geeinigt haben?
Na, dass Brandenburg eine Rolle spielt, auch bei den anderen Ländern, das hat man ja daran gemerkt, dass in der Zeit, bevor in Brandenburg gewählt wurde, aber nachdem in Sachsen und Thüringen ja schon gewählt wurde, ja nichts zu hören war von Sondierungstreffen, obwohl da drei Wochen ins Land gegangen sind. Also da war komplette Stille. Man hat also wirklich gewartet, wie das Ergebnis in Brandenburg aussieht. Es kann ja auch eine Strategie des BSW sein, zu sagen, wir gehen in eine Koalition da, wo wir doch am meisten den Effekt haben werden, dass wir wahrnehmbar als Koalition was ändern können. Und wir gehen in anderen Ländern dann weiter in die Opposition und dann können wir beide Gruppen von Wählerinnen und Wählern bespielen, die von uns erwarten, dass wir staatspolitische Verantwortung übernehmen und beweisen, dass wir es besser können und beweisen, dass es kein Weiter so gibt und diejenigen, die sagen, ja, ihr müsst euch weiter gegen die gängige Politik stellen, aber in welche Länder das dann geht, das ist die große Frage und das ist sicherlich auch die Entscheidung, die das BSW in Brandenburg treffen muss. Staatspolitische Verantwortung übernehmen, indem man in eine Koalition geht oder etwas, ja, sage ich mal, chaotische Verhältnisse im Parlament zulassen, denn es gibt ja keine andere Konstellation, die eine Mehrheit hätte. Das wäre dann ein sehr kompliziertes Regieren. Oder Opposition. Das ist die Grundfrage, die sich auch das BSW stellen lassen muss und wo ich auch das Gefühl habe, die SPD lässt das auch so laufen, dass das BSW entscheiden muss, ob sie aus Verhandlungen rausgeht, damit sozusagen nicht die SPD dafür geblamed werden kann, dass sie ja nicht wollte.
Also man legt sich da schon so ein bisschen das Narrativ zurecht. Wenn es schief gehen sollte, kann man auf das BSW zeigen aus Sicht der SPD und sagen, weil die sich in diesem einen Punkt, wahrscheinlich dann die Außenpolitik, nicht flexibel genug gezeigt haben, ist das hier krachen gegangen.
Zum Beispiel.
Dann kommen wir aber auf ganz konkrete Punkte, die jetzt anstehen in der Brandenburger Politik. Die steht ja nicht still, nur wegen der Sondierung. Nämlich nächste Woche die konstituierende Sitzung des Brandenburger Landtags. Und konstituierende Sitzungen können deutlich chaotischer sein, als man sich das in der Vergangenheit vorstellen konnte, wie wir ja in Thüringen gesehen haben und die Auseinandersetzung dort mit dem Alterspräsidenten, der von der AfD kam und dann kurzfristig einfach mal das Ruder an sich gerissen hatte, bis das Verfassungsgericht einschreiten musste in Thüringen. Ich habe einen Ton rausgesucht von Daniel Keller, dem SPD-Fraktionschef der SPD, der genau auf diesen Umstand vor der konstituierenden Sitzung auch nochmal hingewiesen hat.
Wir haben aber auch mit Blick auf Thüringen festgestellt, dass hier zumindest in Thüringen die AfD ihrer Verantwortung für den Parlamentarismus nicht nachgekommen ist. Und das ist für uns natürlich auch mit in der Betrachtung.
Das heißt an dich die Frage, Thomas, welche Möglichkeiten hat denn die nochmal erstarkte AfD im neuen Brandenburger Landtag, um die Konstituierung des Landtags, aber auch die Geschäfte des Landtags zu beeinflussen?
Es gibt ein paar Unterschiede zu Thüringen. Also erstens ist die AfD in Brandenburg nicht die stärkste Kraft, ist also auch nicht die stärkste Fraktion im Parlament. Zweitens ist der Alterspräsident, das ist ja nun wirklich der reine Zufall der Geburt, liegt auch nicht bei der AfD, sondern das ist Reinhard Simon, das ist der ehemalige Intendant der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, 73 Jahre alt. Er ist beim BSW, beim Bündnis Sahra Wagenknecht, also die Leitung, der Beginn der Sitzung von ihm, auch die Eröffnungsrede, da erwarten viele, dass ein Reinhard Simon, also jemand, der mal Theaterleiter war, da was doch ja so Wertvolles hinlegt, dass es vielleicht auch wahrnehmbar ist als politisches Statement auch für alle Fraktionen, also auch überparteilich, dass er auch überparteilich agiert. Das kann also schon mal nicht passieren. Es ist auch nicht so, dass die Verfassung der AfD da in Brandenburg jetzt irgendwelche Rechte gibt. Also wir wissen, dass Ulrike Liedtke, die aktuelle Landtagspräsidentin der SPD, wieder Präsidentin werden will und es gibt auch keine Kritik an ihr, sondern im Gegenteil, sehr viel Lob hört man in den letzten Tagen. Die wird sicherlich also von der SPD wieder aufgestellt und sie wird sicherlich dann auch die Mehrheit bekommen. Das wäre dann übrigens auch ein Test, ob es wird ja eine geheime Wahl sein, aber man wird nicht nachweisen können, von welchen Fraktionen welche Stimmen kommen, aber da kann man ja dann schon mal schauen, ob die SPD hat dann eben ihre 32 Stimmen, aber wo kommen die anderen Stimmen her, die man braucht, um über 45 zu kommen? Da könnte sein, dass man da schon mal checkt, ob man mit dem BSW und mit der CDU dann auch rechnen kann in so einem Fall. Ich rechne damit, dass es so kommt, aber dann geht's los, der Vizepräsident. Aber da ist auch Vorsorge getroffen worden, die Verfassung ist insofern geändert worden letztes Mal, dass es eben kein Recht für die stärkste Oppositionsfraktion gibt, dann den Vizepräsidenten zu stellen, sondern Aha. Es heißt, es ist noch nicht mal eine Festlegung getroffen worden, wie viel Vizepräsidenten das der Landtag haben muss. Das heißt also, höchstwahrscheinlich wird es in der konstituierenden Sitzung erstmal einen Streit darüber geben, machen wir zwei Vizepräsidenten oder drei? Hätte man drei Vizepräsidenten, könnte man ja sagen, die Präsidentin kommt von der stärksten Kraft und alle anderen drei Fraktionen kriegen jeweils einen Vizepräsidentenposten. So eine Diskussion könnte es geben. Andere können sagen, wenn wir nur noch vier Fraktionen haben, reichen ja auch zwei Vizepräsidenten. Aber wer besetzt die dann? Es gibt eine Vorgabe in der Verfassung, die heißt, es soll einer der Vizepräsidenten aus der Opposition kommen. Wir wissen ja aber noch gar nicht, wer in der Opposition ist, außer AfD. Deshalb kommt die AfD auch mit dem Anspruch, ja, Entschuldigung, wir werden ja sicherlich als AfD die Opposition sein. Wir stellen den Vizepräsidenten nur, auch wenn das Herr Bernd anders sieht. Ich glaube nicht, dass in den anderen Fraktionen, in der AfD-Fraktion ein geeigneter Kandidat zu sehen ist. Andreas Galau, der bisher Vizepräsident war, ist heftig in der Kritik gewesen. Er sei bei Corona-Protesten auch mit Antisemiten zusammengekommen. Er hat sich mit Rechtsextremisten getroffen. Er hat selbst als Vizepräsident einmal musste er vom Landesverfassungsgericht gestoppt werden, weil er sich geweigert hat, eine Diskussion über den Rechtsterrorismus in Hanau als Aktuelle Stunde zuzulassen. Also er hat quasi da die parteipolitische Neutralität auch komplett verlassen und da musste ihm das Verfassungsgericht sagen, du bist nicht berechtigt, das von der Tagesordnung zu nehmen, war ein Antrag damals der CDU. Also der hat auch als politischer Vizepräsident da nicht so agiert. Normalerweise sagt man ja auch, ein Vizepräsident soll beispielsweise bei repräsentativen Veranstaltungen als Vertreter des Landtags dann zu bestimmten Veranstaltungen delegiert werden. Das hat die Präsidentin ihm oftmals nicht überlassen, aber nicht,
worüber weil sie, er sich übrigens beschwert hat,
ja,
diese Woche.
Ja, aber nicht, nicht, weil sie das nicht wollte, sondern weil die Institution oder die Einrichtung oder die Veranstalter gesagt haben, aber bitte nicht den AfD-Vizepräsidenten, den wollen wir ja nicht in der ersten Reihe sitzen.
Er hat das so dargestellt, dass ihm das verweigert wurde. Er durfte als Vizepräsident da nicht hin und hat ganz wenige Termine bekommen.
Ja, aber eben, weil auch manche gesagt haben, wir würden das nicht wollen, dass ein AfD-Politiker hier in der ersten Reihe sitzt. Das ist also die große gesellschaftspolitische Debatte. Also Andreas Galau, würde er die Stimmen bekommen? Ich glaube, es gibt natürlich auch bei BSW und CDU sicherlich den einen oder anderen, der sagen, nein, die AfD hat natürlich das Recht, das gehört zu den parlamentarischen Geflogenheiten, da auch einen dieser Posten zu stellen. Aber welche Person ist die geeignete? Da gibt es so viele Namen nicht. Ich meine, es ist bekannt, dass der Verfassungsschutz jetzt inzwischen 6 erwiesen rechtsextreme Abgeordnete in der Fraktion sieht. Die fallen für sowas, glaube ich, für die anderen Abgeordneten weg. Es bleibt ja immer, selbst natürlich kann die AfD jeden vorschlagen, aber am Ende muss in einer Geheimwahl dieser Mensch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen haben und das ist dann das größere Problem. Und ich glaube, da könnte es dann bei der konstituierenden Sitzung x Wahlgänge geben oder eine Unklarheit oder vielleicht sogar ein Vertagen der Diskussion, dass man dann vielleicht sagt, okay, wenn man einen Vizepräsidenten gewählt hat, dann hat man quasi ein arbeitsfähiges Präsidium erst einmal und dann schieben wir die Wahl eines zweiten Vizepräsidenten beispielsweise auf eine Zeit nach einer Regierungsbildung, weil wir dann auch genau wissen, wer Oppositionsfraktion und wer Koalitionsfraktion ist und dann geht die Diskussion dann später nochmal weiter.
Ja, Herr Berndt, Hans-Christoph Berndt, der AfD-Chef in Brandenburg, hat natürlich diese Woche nochmal darauf abgehoben, dass er absolut sieht, dass seine Fraktion da nicht nur ein Vorschlagsrecht hat, das hat er sowieso, aber auch eben das Recht, diesen Posten des Vizepräsidenten, also einen davon, auf jeden Fall zu bekommen. Und das hat er wie folgt formuliert.
Wir sind in der komfortablen Lage, dass wir eben mehrere Abgeordnete haben, die wirklich gute Vizepräsidenten wären, sehr gute Vizepräsidenten, aus meiner Sicht auch wählbare Vizepräsidenten. Und da ist die Entscheidung noch nicht getroffen.
Glaubst du denn, dass die AfD es drauf ankommen lässt und im Prinzip auch die einfach Personen vorschlägt, von der sie weiß, dass die wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig sind, aber dann hinterher sagen kann, naja, aber wir hatten eigentlich das Recht als größte Oppositionsfraktion und die haben uns das verweigert. Diese Diskussion haben wir ja öfter.
Ja, das kommt drauf an, wie diese konstituierende Sitzung abläuft am Donnerstag. Wenn quasi das Parlament entscheidet, wir wollen zwei Vizepräsidenten haben. Erster Beschluss. Zweiter Beschluss ist, erster Vizepräsident geht an BSW. Zweiter Vizepräsident geht an CDU. CDU oder BSW, eine der Parteien wird sowieso in der Opposition sein. Also der Verfassung ist Genüge getan. Dann hätte die AfD ja auch gar keine Handhabe mehr, jemanden vorzuschlagen. Wenn einer dieser Vizepräsidentenposten jetzt offen bleibt und nicht besetzt wird, dann kann es so sein wie im Bundestag. Und wenn man Bundestagsabgeordnete fragt, ja, das gehört ja inzwischen schon zum Ritual, dass die AfD in jeder Sitzungswoche einen neuen Vizepräsidenten vorschlägt und sie bekommt aber keinen, weil keiner der Vorgeschlagenen die Mehrheit bekommt. Es ist eine geheime Wahl, bei der jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen entscheidet. Und wenn jemand nicht die Mehrheit bekommt, bekommt er nicht die Mehrheit. Aber wie gesagt, die AfD versucht es im Bundestag immer wieder und das würde sie sicherlich auch im Brandenburger Landtag machen.
Genau, und deutlich relevanter ist ja dann der gewachsene Einfluss der AfD bei ganz anderen Fragen, oder? Also die Wahl von Vizepräsidenten und die konstituierende Sitzung des Landtags, das haben wir ja in Erfurt erlebt, kann eine große Debatte auslösen, aber tatsächlich geht es ja dann im Kern, auch Hans-Christoph Berndt macht das hier immer wieder klar, auch in Veranstaltungen, wo er jetzt hier zuletzt bei der AfD in Berlin zum Beispiel war, macht klar, die eigentlichen Möglichkeiten der AfD entfalten sich bei ganz anderen Fragen, zum Beispiel bei der Besetzung von Richterposten.
Ja, wenn das Verfassungsgericht beispielsweise neu besetzt werden muss, das ist in Brandenburg aber erst 2028/29 der Fall. Das ist also jetzt gerade keine akute Situation. Aber es gibt natürlich auch Rechte im Landtag. Man kann mit einem Drittel der Abgeordneten und genau diese Sperrminorität oder diese Minorität hat die AfD, man kann mit einem Drittel der Abgeordneten eine Enquetekommission einsetzen. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass in den Sondierungsgesprächen zwischen BSW und SPD auch die eine oder andere Frage an der Stelle schon diskutiert wird. So nach dem Motto, wenn wir eine Koalition machen, bevor jetzt die AfD mit einer Corona-Enquete-Kommission kommt, dann richten wir doch selber eine Corona-Enquete-Kommission ein. Solche Diskussionen könnte ich mir vorstellen, gibt es da. Ansonsten, wie gesagt, die AfD hätte die Chance, sie kann Untersuchungsausschüsse einsetzen mit der Zahl ihrer Mitglieder. Sie kann Enquetekommissionen einsetzen, was übrigens immer damit verbunden ist, dass dann auch wieder Personal rekrutiert werden kann. Auf diese Weise verschafft sich dann die AfD natürlich noch mehr Mitarbeiter und kann quasi auch da ein Machtzentrum entwickeln, von dem heraus man seine politische Agenda durchsetzen kann.
Genau. Du hattest es ja schon erklärt. In der Brandenburger Verfassung wurde die Lücke, die in Erfurt, in Thüringen ja bestanden hat und die zu der Diskussion geführt hat, was jetzt eigentlich eine Oppositionsfraktion darf und was sie nicht darf, was ihr zusteht und was ihr nicht zusteht, nämlich bei der Wahl von Parlamentspräsidenten. Diese Lücke wurde geschlossen in Brandenburg, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, zumindest was den Vizepräsidentenposten betrifft. Das hat natürlich auch mit der Kritik an Andreas Gahler zu tun. Da ging es mitten in der Legislatur dann darum, wollen wir so einen Vizepräsidenten beim nächsten Mal auch wieder haben? Und da gab es damals dann eine Zweidrittelmehrheit für auch Änderungen an der Verfassung. Das hat die AfD natürlich damals auch schon gegeißelt, weil sie natürlich gespürt hat und begriffen hat, dass es sicherlich dann auch um die Beschränkung der Möglichkeiten ihrer Fraktion geht.
Aber das heißt mit anderen Worten, die konstituierende Sitzung in Brandenburg wird wahrscheinlich deutlich weniger chaotisch als die in Thüringen.
Ja, aber wie gesagt, bei der Vizepräsidentenfrage wird es dann schon auch politisch spannend, weil man da dann schauen kann, wie sich zwischen BSW und CDU, zwischen BSW und SPD bestimmte Stimmverhältnisse entwickeln. Also wir können da natürlich nur spekulieren, wir können ja nicht in die Wahlkabinen gucken, aber man kann ja zählen.
Und drüber reden werden wir auf jeden Fall nächste Woche dann in der Spreepolitik. Thomas, ich danke dir erstmal soweit und wünsche dir eine schöne Woche mit einer konstituierenden Sitzung. Genug zu tun werdet ihr haben, aber es wird hoffentlich auch inhaltlich interessant.
Ich könnte auch gerne live dabei sein. Wir sind im Livestream und live im Fernsehen bei der konstituierenden Sitzung.
Wichtiger Hinweis, das ist dann welcher Tag?
Am Donnerstag ab 10.
Donnerstag ab 10, konstituierende Sitzung des Landtags in Brandenburg. Thomas, ich danke dir. Grüße nach Potsdam.
Ja, Grüße zurück.
Und wir kommen zu einem Dauerthema in Berlin, dem Fachkräftemangel. Diesmal ganz speziell der Ärztemangel. Wir haben Stadtteile in Berlin, in denen inzwischen sogar Allgemeinmediziner in einigen Kiezen tatsächlich fehlen. Es gibt zu wenig Praxen. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, warum bilden wir nicht einfach mehr Medizinerinnen und mehr Mediziner aus? Die Nachfrage ist ja da und angeblich verdienen die ja auch ganz gut. Insofern sollte das ja eigentlich funktionieren. Meine Kollegin Ann-Christine Schenten hat das diese Woche für uns recherchiert und herausbekommen, ganz so einfach ist es nicht. Es ist sogar ziemlich schwierig. Willkommen hier im Podcast, Ann-Christine.
Hallo.
Du hast dir den Fachkräftemangel in der Medizin genauer angeschaut und da gehen die Blicke natürlich immer automatisch zur Charité, unserem großen Uniklinikum. Wie ist denn da die Bewerberlage zuletzt gewesen? Das Charité ist weltweit bekannt, hat ein großes Bettenhaus, die müssten doch eigentlich etliche hunderte Mediziner pro Jahr ausbilden.
Also sie bilden hunderte Medizinerinnen und Mediziner pro Jahr aus. Das sind pro Jahr etwas mehr als 600 auf Semester gerechnet. Jetzt fürs aktuelle Wintersemester waren es 325. Wenn man das jetzt aber vergleicht mit den Bewerberzahlen, dann ist das schon heftig. Also 25.500 Menschen haben sich in diesem Wintersemester auf diese 325 freien Studienplätze beworben. Und deswegen haben wir uns eben auch die Frage gestellt, wenn es da so eine heftige Diskrepanz gibt und es so viele Menschen gibt, die diesen Beruf erlernen müssen, wir vor einem Ärztemangel stehen, warum gibt die Charité dann nicht mehr Studierenden die Chance auf ein Medizinstudium?
Also mit anderen Worten, wir könnten, wenn wir in einem paradiesischen Verhältnis leben würden und eine unendlich große Uniklinik hätten in Berlin, wir könnten jedes Jahr um die 20.000 Medizinerinnen und Mediziner ausbilden und auf den Markt bringen.
Die müssen natürlich alle auch geeignet sein für den Beruf. Medizinstudium hat natürlich extrem hohe Voraussetzungen, auch einen sehr hohen NC. Aber ich glaube, das ist vielen ja auch bewusst. Deswegen, wir könnten auf jeden Fall deutlich mehr Menschen ausbilden, als aktuell an den Unis ausgebildet werden.
Das bringt mich natürlich zu der logischen Frage, woran liegt es? Also hat die Charité einen so harten NC? Man muss quasi 1,0 reicht schon gar nicht mehr. Man muss eigentlich 0,5 oder sowas haben, 1 mit Sternchen, um da überhaupt auch nur ins Rennen gehen zu können?
Also das hat damit gar nicht so viel zu tun. Ja, die Voraussetzungen sind sehr hoch. Mittlerweile ist es aber ja auch so, dass gar nicht mehr 100% der Studienplätze nach NC vergeben werden, sondern ein gewisser Prozentsatz wird auch zum Beispiel nach Berufserfahrung vergeben. Dann gibt es noch den Medizinertest. Also da gehen die Unis mittlerweile auch auf die Studierenden zu und geben auch mehr Leuten die Chance. Das Problem ist eigentlich an anderer Stelle. Also die Charité hat einfach gar nicht die Kapazitäten, jetzt noch mehr Studierende aufzunehmen. Und tatsächlich, wenn man sich die Charité ARD im Bundesvergleich anschaut, dann hat sie ist ja in Berlin die Uni, die ausbildet, überdurchschnittlich viele Studienanfängerinnen und Anfänger. Also man rechnet das immer so pro 1000 Einwohner aus und in Berlin liegt die Quote bei 0,19 je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner und der Bundesdurchschnitt liegt bei 0,15. Also da ist schon ein Unterschied. Die Charité ist eine der größten Ausbilderinnen in Deutschland und das heißt, das hat mir zum Beispiel die Wissenschaftssenatorin Ciborra, Ina Ciborra, auch gesagt, Berlin bildet sogar auch für andere Bundesländer aus.
Genau, und die 25.000, das zeigt ja, dass die Charité wahnsinnig beliebt ist. Ein Grund dafür ist sicherlich der Ruf der Charité. Ein anderer sind höchstwahrscheinlich auch die Studienkosten, wenn man versucht, das irgendwie privat zu stemmen, diese Medizinausbildung. Ich habe mal ein bisschen geguckt, es gibt ja durchaus auch private Unis, die dann ausbilden. Und ich habe hier eine in Berlin gefunden, da kostet die Studiengebühr im ersten und zweiten Studienabschnitt. Es gibt insgesamt, also man studiert 12 Semester, also in den ersten 10 Semestern zahlt man dort 1.500 Euro pro Monat. Das heißt, man kommt insgesamt nur für die ersten beiden Studienabschnitte, also für das im Prinzip den Hauptteil des Studiums, auf 90.000 Euro. Und in Brandenburg habe ich eine Uniklinik gefunden, da bezahlt man für die gesamte Ausbildung, für das gesamte Studium sogar 118.000 Euro. Das ist natürlich an der Charité was anderes.
Das ist an der Charité was anderes. Was man aber natürlich wissen muss, ist, dass auch an der Charité ein Studienplatz sehr teuer ist. Den zahlen nur nicht die Studierenden, sondern den zahlt eben Berlin. Laut Ina Ciborra kostet ein Studienplatz an der Charité für Medizin 250.000 Euro mindestens. Und da kommen wir jetzt der Sache auch ein bisschen näher, warum Berlin eben sagt, naja, wir haben eigentlich keine Kapazitäten, die Studienplatzanzahl zu erhöhen, weil das Geld fehlt.
Genau, also 250.000 pro Studierendem.
Genau, ja.
Heidewitzka, okay. Trotzdem natürlich die Frage, also wir brauchen ja diese Mediziner. Wie sehr wir sie brauchen, glaube ich, dafür gibt es auch Zahlen. Also wie groß dieser Fachkräftemangel in der Medizin überhaupt ist, oder? Also man kann das tatsächlich fast beziffern.
Genau, also Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach macht darauf ja immer wieder aufmerksam, sagt, dass insgesamt in den nächsten 10 Jahren 50.000 Ärztinnen und Ärzte bundesweit fehlen werden und er fordert deswegen 5.000 Studienplätze pro Jahr mehr im Fach Medizin.
Das ist toll, dass er das fordert. Ich vermute, er hat nicht gesagt, dass er es auch finanziert, oder?
Nein, das schiebt er an die Länder zurück und da schließt sich der Kreis, weil Ina Ciborra eben sagt, naja, wir haben auch nicht das Geld. Sie hat mir im Interview dann den Ball quasi wieder zurückgespielt und gesagt, wir stehen vor einer Schuldenbremse des Bundes, wir haben überhaupt als Länder gar nicht die Möglichkeit und sind die Hände gebunden und sie wünscht sich da eher ein Zusammenarbeiten mit dem Bund. Also sie erkennt das Problem, aber sagt eben, das kann nicht auf Länderebene gelöst werden. Karl Lauterbach sagt, naja, die Länder müssen es halt lösen, wir als Bund sind dann nicht verantwortlich. Also da geht irgendwas nicht auf.
Ja, 5.000 mal 250.000, das ist zu viel, glaube ich, für Berlin. Nein, das ist ja, wir müssen ja nicht die ganzen 5.000 leisten. Aber was ganz interessant ist, was in deiner Recherche, man kann das auf rbb24.de auch nochmal nachlesen, was ein Zusammenhang ist, den man damit sehen muss, ist die Frage der Kapazität der Charité mit Blick auf die Betten. Das heißt, die Charité kann jetzt auch offenbar nicht einfach sagen, naja gut, komm, dann nehmen wir jetzt mal noch 100 mehr Studenten pro Semester mit auf. Denn es hängt tatsächlich daran, wie viele Patienten die Charité dann auch versorgt, oder?
Genau, das ist schon eine relativ alte Regelung. Das ist die sogenannte Kapazitätenverordnung. Und da wird eben geschaut, wie viele Betten sind aktuell in der Charité verfügbar. Und danach berechnet sich eben auch die Studienplatzanzahl. Das liegt nicht nur, aber auch daran, dass die Studierenden an der Charité ja auch viel in der Klinik selbst arbeiten. An der Charité gibt es einen sogenannten Modellstudiengang, der quasi die Studierenden schon ab dem ersten Semester in die Klinik reinholt. Aber grundsätzlich ist das einfach ja die Rechnung, die Formel, die man nimmt, um zu bemessen, wie viele Studierende die Charité aktuell betreuen kann, weil auch das Personal in den Kliniken ja auch für die Studierenden verantwortlich ist. Und deswegen gab es auch nochmal einen Hinweis von den Grünen in Berlin, von Silke Gebel, die ist pflegepolitische Sprecherin der Grünen in Berlin. Und die hat gesagt, wenn man die Anzahl der Studierenden in Berlin tatsächlich erhöhen will, dann muss man eigentlich erstmal den pflegischen Notstand lösen, weil man eben auch das Personal in den Krankenhäusern braucht, die dann auch die Kapazitäten haben, sich um diese Studierenden zu kümmern. Und dann kommt natürlich noch da hinzu, dass man Leute für die Lehre braucht. Man braucht Vorlesungssäle, wenn man die Studienplatzanzahl erhöhen will. Und wir reden da ja nicht von 10 oder 30 mehr Plätzen, sondern man müsste ja wirklich irgendwie 100, 200 mehr Plätze schaffen, um da wirklich einen Unterschied zu machen. Und darauf ist die Charité gerade gar nicht eingestellt. Und deswegen hat mir eigentlich von jeder Seite jeder gesagt, wir können da aktuell gar nichts machen.
Das heißt, wir werden diesen Fachkräftemangel in der Medizin weiter vor uns herschieben. Das ist etwas, was sich nicht ändern wird.
Ja, wir müssen uns natürlich nochmal die anderen Stellen anschauen, wie man diesem Ärztemangel begegnen kann. Also eine interessante Einschätzung kam von Martina Kattmohn. Das ist die Dekanin an der Medizinischen Fakultät der Uni Augsburg und sie ist auch beim Deutschen Hochschulmedizin e.V. Das heißt, sie kennt das Gebiet ganz gut und sie sagt, naja, eigentlich ist das Problem gar nicht dadurch lösbar, dass wir jetzt mehr Studienplätze schaffen, weil diese Menschen eben erst auch in 12 Jahren ihr Studium beenden würden. Und wir brauchen ja jetzt in den nächsten 5 Jahren Abhilfe. Und das heißt, man könnte sich eigentlich mal anschauen, welche deutschen Studierenden sind eigentlich an ausländische Unis gegangen, weil in Ungarn, in Polen, auch in Großbritannien, da gehen sehr viele deutsche Studierende hin, um dort Medizin zu studieren. Und man muss es eigentlich schaffen, die nach ihrem Abschluss wieder zurückzuholen, dass sie sich dafür entscheiden, doch wieder in Deutschland auch als Ärztin oder Arzt zu arbeiten. Allerdings fehlen da aktuell die Zahlen, wie viele auch tatsächlich zurückgehen. Aber es sind immerhin 7.500 Medizinstudierende, die aktuell im Ausland ihre Ausbildung machen. Und dann ist natürlich eine Forderung, die auch immer wieder kommt, die zum Beispiel auch der Marburger Bund unterstützt, dass man eben medizinische Fachkräfte jetzt aus dem Ausland holt, die dort quasi nicht gebraucht werden, weil es vielleicht einen Überschuss gibt, dass die dann hier arbeiten können.
Aber du hast es schon angerissen, es reicht ja nicht nur Mediziner zu kriegen, die jungen Mediziner dann ausbilden, sondern man braucht auch die Pflegekräfte, mit denen die dann an die Patienten rangehen und die da auch betreuen. Also es ist ein vielfältiges Problem. Wir schauen da auch in Zukunft weiter drauf, auch gerade weil ja jetzt die Haushaltsverhandlungen auch wirklich ernst werden in Berlin. 3 Milliarden Euro müssen gespart werden. Und wie das zusammenfällt mit den Bedarfen der Charité und den Ausbildungsbedarfen bei den Medizinern. Kann sich jeder ausrechnen, wie groß die Chancen da sind, dass die Charité demnächst noch weitere 100 Studienplätze finanziert bekommt. Ann-Christine, ich danke dir soweit und wir bleiben da weiter dran und sprechen uns dann sicherlich bald im Podcast nochmal zu diesem Thema.
Genau, bis dann.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Mein Podcast-Tipp zum Abschluss ist heute mal ein Hörspiel. Staffel 2 von Zwischenzeiten ist endlich da. Die Geschichte von Jana und Frank, die Kinder zweier Ostberliner Familien, die im Jahr des Mauerfalls heiraten und sich dann in den Wirren der Wendejahre ihre Existenzen aufbauen müssen. Verfolgt von den Erinnerungen an die DDR-Vergangenheit ihrer Familien und den zweifelhaften Versprechungen der neuen, vermeintlich besseren Welt des Westens. Zwischenzeiten, das Hörspiel, mit neuen Folgen immer montags in der ARD-Audiothek. Und da gibt es auch uns, die Spreepolitik. Wenn Sie Wünsche, Kritik oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an spreepolitik@rbb-online.de. Bis zur nächsten Woche verabschiedet sich Sebastian Schöbel.